ARD Sounds.
Dann kommen die beiden neuen Gesichter mit der 71 und der 75. Leonhard Pfund und Elias Seidel. Premiere im Weltcup hier vor so vielen Zuschauern. Was ganz Besonderes.
Denn jetzt geht's hier um den Sieg. Seppele, Nevland und Leo Pfund.
Jetzt ist Seppele fertig. Und Pfund geht ihm hinterher. Und Sie haben gesehen, liebe Zuschauer, wie gut Leo Pfund drauf ist. Das kann reichen. Den kann er sich schnappen. Das kann hier der Sieg werden für diese deutsche junge Staffel.
Also man kann schon das Wort Drama bemühen. Die beiden sind disqualifiziert worden.
Leonhard Pfund hat sich einen Namen gemacht. Nur 3 Rennen hat der 22-Jährige dafür gebraucht.
Episch. Das trifft's gut.
Toller Weltcup-Einstand von Leonhard Pfund, der in dieser Form bestimmt noch weitere Biathlon-Geschichten schreiben wird.
Leonhard Pfund, schön, dass du da bist. Biathlon-Geschichte schreiben, das wäre doch schön, oder?
Ja, das wäre sehr schön. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns riesig, dass du zugesagt hast für dieses Interview. Wir gehen nämlich rein in die letzte Folge dieses Winters und wir gehen nochmal voll rein mit Biathlet Leonhard Pfund. Weltcup-Debüt, starke Auftritte, einer, der direkt mal gezeigt hat, was geht. Und heute, da geht es um Training, Entwicklung und die große Frage, wie kommt der deutsche Biathlon zurück nach oben?
Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, Leonhard, Saison vorbei, Oslo hinter euch. Bist du schon so ein bisschen in diesem Off-Season-Modus oder wie geht's dir gerade?
Also ich bin schon im Off-Season-Modus, bin irgendwie ganz schön müde und kaputt gewesen und freue mich jetzt einfach auf eine Woche nichts tun. Ich bin jetzt wieder in der Ausbildung bei der Polizei. Das heißt, ich habe was zum Tun, aber mal Core Training jetzt machen, das glaube ich, braucht der Körper gut und genau, das passt jetzt.
Ich wollte gerade sagen, bist du eigentlich so ein Mensch, der wirklich gar nichts machen kann? Also wirklich gar nichts? So Leute, die 2 Wochen am Strand liegen und gar nichts machen können?
Nee, das macht mich sehr unglücklich, sowas. Also es ist schon immer am besten, wenn man was zum Tun hat. Am besten, wenn man in der Früh gleich ins Training geht und dann kann der Tag eigentlich nur gut werden, wenn man in der Früh schon trainiert hat oder wenigstens laufen war. Das ist immer wichtig.
Also du bist Leistungssportler durch und durch, das kann man so sagen. Bevor wir auf deine Saison schauen, schauen wir aber erstmal auf das große Ganze. Kein deutscher Weltcup-Sieg und zum ersten Mal überhaupt. Wie nimmst du das als Newcomer wahr mit diesem frischen Blick von draußen?
Also an sich schon schade. Natürlich den einen inoffiziellen Weltcup-Sieg haben wir ja gehabt.
Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Ja, passt. Ja. Nee, also ja, natürlich schade. Deutscher Biathlon war schon mal deutlich erfolgreicher. Aber ich bin überzeugt, dass wir da jetzt wieder angreifen können und dass die nächsten Jahre dann wieder besser werden.
Was macht dir besonders Mut? Deine eigenen Leistungen zum Beispiel?
Ja, unter anderem. Und ich kenne auch viele Nachwuchssportler. Also wir trainieren ja alle zusammen. Und ich finde, das sind ganz viele motivierte und talentierte Leute dabei und deswegen glaube ich, dass da die Zukunft ganz gut ausschaut.
Und in der Zukunft gibt es ja auch eine personelle Veränderung. Sportdirektor Felix Bitterling verlässt den DSV, Bernd Eisenbichler kehrt ab Mai dann wieder zurück. Wo siehst du aktuell die größten Baustellen für ihn? Also was werden die Dinge sein, an denen er definitiv arbeiten muss?
Puh, das sind jetzt große Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das überhaupt zutraue. Ich finde das größte, das größte Problem ist natürlich der Nachwuchs, dass man da eben einfach die breite Masse erstmal zum Sport irgendwie bewegen kann und dass man die dann eben auch halten kann, dass man möglichst eine sehr starke Konkurrenz dann im Juniorenalter, Herrenalter hat und dass dann halt eben nur die ganz, ganz Guten eben rauskommen und dann hat man eben halt diese Dichte wie die Norweger oder wie die Franzosen. Das heißt, das ist eigentlich müssen wir da ganz, ganz weit unten ansetzen, also bei den Kindern, dass man denen das eben irgendwie schmackhaft machen kann, dass der Sport sowas Cooles ist und Spaß macht. Und dann eben da halt auch irgendwie Geld oder Förderungen reinstecken, dass eben da eben auch die Anreize da sind.
Du hast gerade davon gesprochen, das war so schön zu sagen, man soll die breite Masse erreichen. Wie hat man dich denn damals erreicht?
Also gut, ich war halt immer schon im Skiclub und habe halt Langlaufen gemacht, bis ich 15 war. Ja gut, ich bin nicht erreicht worden. Also ich habe dann natürlich im Fernsehen habe ich immer Biathlon angeschaut und damals war es ja wirklich so, dann haben da Simon Schemp oder die Laura Dahlmeier den Sport eben dominiert und das war halt dann schon so ein Anreiz, das eben auch zu machen, diese Sportart. Ja, und dann bin ich halt glücklicherweise dabei geblieben. Also es war nicht immer leicht, aber jetzt bin ich sehr zufrieden, dass es so gelaufen ist.
Aber war das damals dann auch so, dass du gesagt hast, boah, das möchte ich jetzt auch so machen? Also mein Sohn zum Beispiel, kleiner Input, der spielt immer Biathlon nach dann im Wohnzimmer. Der schnürt sich dann irgendwas auf den Rucksack und spielt dann immer Biathlon nach. Aber war das bei dir dann damals auch so, dass du direkt irgendwas machen musstest vorm Fernseher?
Nee, das war nicht so. Also ich finde total süß, solche Geschichten. und genauso soll es sein. Also das würde ich mir wünschen, dass möglichst viele Kinder das eben nachspielen im Garten oder vom Fernseher und dann irgendwie halt dann zum Sport kommen. Ja, also so Biathlon richtig nachgespielt habe ich nicht. Also es war aber schon irgendwie immer so da, also immer so ein bisschen Gesprächsthema irgendwann vielleicht mal mit Gewehr und mit Schießen. Und genau, da war ich sehr motiviert dann mit 15, dass ich das eben anfange.
Und da haben wir eine super Brücke zu dir persönlich gebaut, denn deine Vita wird wahrscheinlich noch nicht jeder so perfekt auf dem Schirm haben. Deshalb geht's jetzt, wie gewohnt, mit unserem Steckbrief weiter.
Steckbrief. Leonard Pfund, Polizeimeisteranwärter, gern in den Bergen unterwegs, kocht, fährt Mountainbike, spielt Volleyball und in dieser Saison im Biathlon-Weltcup angekommen. Geboren in Bad Tölz lebt der 22-Jährige heute im Biathlon-Mekka Ruhpolding. Mit 15 entdeckt er den Sport für sich. Seitdem geht's ziemlich steil nach oben. 2024 wird Pfund Juniorenweltmeister im Einzel. 2025 gibt Silber mit der Staffel bei der Junioren-WM. In dieser Saison dann der große Schritt in den Erwachsenenbereich. Nach den internen Quali-Rennen erstmal noch ohne Weltcup-Platz bekommt Pfund Ende Januar die Chance in Nove Mesto. Und die nutzt er direkt. Trotz Nervosität und schlafloser Nächte Platz 13 im Einzel bei seinem Weltcup-Debüt. Danach geht's Schlag auf Schlag. EM Silber in der Verfolgung, der erste Sieg im IBU Cup und zum Abschluss nochmal die Belohnung mit dem Weltcup-Start beim Saisonfinale in Oslo. Und mittendrin eine dieser Geschichten, die man so auch nicht oft erlebt. Gemeinsam mit Marlene Fichtner gewinnt Pfund die Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto. Eigentlich der perfekte Moment, bis dann die Disqualifikation kommt. Fichtner verstößt gegen eine Sicherheitsbestimmung. Die Jury greift durch und aus dem Sieg wird innerhalb weniger Minuten keiner mehr.
Ja, wirklich bittere Geschichte. Euer Doch-nicht-Sieg ist jetzt ein paar Wochen her. Wie sehr ärgert dich das noch so rückblickend?
Überhaupt nicht. Also das war immer nur das coolste Rennen, was ich laufen habe dürfen und richtig, also überragendes Erlebnis einfach. Da war eigentlich wenig Frust dabei. Natürlich danach kurz, aber eigentlich, ja, das Rennen ist ja immer noch so passiert.
Also du hast das Negative komplett verdrängt. Du hast das Negative komplett verdrängt und nur das Positive rausgezogen?
Ja, das einzige Negative, was ich da sehe, man hat das Preisgeld nicht bekommen und die Medaille eben nicht bekommen. Ja, und das, da war mir das Rennen eigentlich mehr wert. Also einfach der Moment, die einfach das ganze Rennen über Spaß haben und immer vorne dabei sein und dann in der letzten Runde das entscheiden zu können an dem steilen Anstieg und so viele Fans schreien, es ist total laut und man ist voller Adrenalin. Das war einfach nur das absolut geilste Erlebnis, was ich gehabt habe im Biathlon und da über die Ziellinie laufen, das, ja, da waren wir dann im Nachhinein, ist mir das echt nicht so wichtig mit der Disqualifikation.
Also ein gutes Gefühl, was bleibt, das kann man, glaube ich, so festhalten. Und um das vielleicht nochmal einzuordnen, für die, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben, Marlene Fichtner bekommt den Arm nach dem Schießen nicht durch den Trageriemen des Gewehrs. Das Gewehr ist also nicht direkt komplett gesichert, was dann im Nachhinein zur Disqualifikation geführt hat. War das aber dann trotzdem nochmal Thema zwischen euch beiden? Und wie oft hat sie sich entschuldigt bei dir?
ja, es war, also für die Marlene war es auf alle Fälle viel schlimmer in dem Moment. Die war total aufgelöst und hat sich ja total viel Vorwürfe und alles gemacht. Ja, und also ihr gleich sagt, Marlene, komm, es war ein cooles Rennen und das kann jedem passieren und jeder versteht dich und jeder fühlt mit dir mit und mit uns mit. Aber das ist natürlich erstmal, ja, war natürlich erstmal eine richtige Klatsche für uns beide. Aber mein, zwischen uns, also ich habe jetzt keine Vorwürfe gemacht und war bin ihr nicht böse, nach wie vor nicht. Und ich glaube, sie hat das jetzt alle gut verarbeitet. Und wir sind am Abend, sind wir dann auch schon zusammengehockt und mit der ganzen Mannschaft. Und dann waren wir eigentlich alle glücklich und ja, haben das ganz gut verdaut, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie du auf das Rennen zurückschaust. Ich glaube, wenn sie auf das Rennen zurückschaut, dann hat sie nochmal ganz andere Gefühle irgendwie, die sie da begleiten. Weil du ja meintest, dass die Gefühle um einiges positiver sind. Aber du bist so ein Teamsportler, ne? Also mitgehangen, mitgefangen auch in so einer Situation.
Ja klar, das ist halt die Single-Mix-Staffel, wo man zu zweit eben laufen darf. Das neue Format, richtig cool. Und ich finde, es ist sehr spannend für die Zuschauer. Und zum selber Laufen macht es halt richtig Spaß, wenn man sich halt immer abwechselt. Und ja, ist halt immer in der Staffel mehr Teamgefühl, als wie wenn man nur für sich selber läuft.
Und du bist für dich relativ erfolgreich in dieser Saison gelaufen, denn du hast in dieser Saison debütiert im Weltcup. Du hast ein Rennen im IBU-Weltcup gewonnen und EM-Silber geholt. Wie bewertest du deinen Winter 2025-26 rückblickend mit so ein bisschen Abstand?
Ja, sehr gute Saison und bin richtig glücklich, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Natürlich waren auch ein paar Tiefpunkte dabei. Und genau das macht es, glaube ich, aus. So, der Sport, der lebt ja von den Emotionen. Und mal läuft es halt richtig, richtig schlecht. Und mal dann wieder sehr, sehr gut. Und ja, es hat richtig viel Spaß gemacht und viel erleben dürfen.
Aber wie geht man denn aus so einer Saison raus? Also ist man schon so motiviert für die nächste Saison? Oder freut man sich jetzt auch mal so ein bisschen darauf, einfach keinen Schnee zu sehen? Keine Skier unter den Füßen? Nicht ganz früh aufzustehen? Oder wie ist das? Wie geht man aus so einer Saison raus?
Ja, also man ist dann schon froh, dass es vorbei ist, weil jetzt war jetzt echt eine richtig lange Saison auch für mich, weil ich war das halt noch nie so gewohnt, dass man halt diese 3 Wochen am Stück unterwegs ist und jede Woche 3 Wettkämpfe läuft oder noch mehr. Und dann halt diese Reisetage dazwischen, das Rumfliegen und das Jetset Life habe ich halt davon noch nie gehabt und das ist schon anstrengend. Macht total viel Spaß. Aber ich glaube, ich habe dieses Jahr jetzt 28 Rennen gehabt und die Jahre davor vielleicht maximal so 18 oder 17, 16, sowas um den Dreh. Das heißt, es war schon deutliche Steigerungen, ich war deutlich länger unterwegs und deswegen war ich jetzt schon froh, dass jetzt mal vorbei ist und dass man wieder daheim ist und wieder normale Sachen macht. Das braucht man dann schon vom Kopf. Aber ich denke, wenn ich jetzt so 1-2 Wochen nichts mache, dann bekomme ich schon wieder Lust auf Schnee und trainieren.
Dann geht's schon wieder los. Aber wir sprechen ja über das Reisen. Letztendlich, ihr macht ja kein Sightseeing, sondern ihr seht ja eigentlich nichts vor Ort. Ihr seid ja die ganze Zeit im Wettkampfmodus, an diesem Wettkampfort. Und das ist, glaube ich, dieses Anstrengende, oder?
Ja, also es kommt halt natürlich immer darauf an, wie man die Zeit eben nutzt, wie man sich einteilt. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man immer ein bisschen locker zwischendurch bleibt und also ab und zu ist es auch gar nicht so schlecht, vielleicht mal in die Stadt zu fahren oder mal sowas zu machen draußen. Aber ja, es ist natürlich schon selten, weil am besten regeneriert man schon, wenn man immer zur selben Zeit ins Bett geht und lang schläft und trainiert und sich dann wieder ins Bett legt und halt möglichst wenig drumherum macht und möglichst wenig Leute trifft, weil dann ist ja wieder das Ansteckungsrisiko da. Das heißt, das ist schon so ein bisschen Nomadenleben oder man lebt so wie so ein Mönch, kann man sagen. Aber im Endeffekt macht man es ja, weil man eben gut sein will und der Sport macht einfach am meisten Spaß dann.
Genau, und um gut zu sein, musst du natürlich auch trainieren. Wir wollen ja in dieser Folge schwerpunktmäßig über Training sprechen. Erstmal grundsätzlich gefragt, was bist du für ein Typ, wenn es ums Training geht? Also muss man dich motivieren oder bist du einfach nicht aufzuhalten, wenn du einmal angefangen hast?
Immer tagesabhängig, aber generell bin ich einfach ein Mensch, der sehr, sehr gern sich draußen in der Natur schnell bewegt. Das habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern einfach mitbekommen. Immer draußen irgendwas unternehmen und ja, der Sport, der gibt mir einfach total viel. Ich bin immer glücklich, wenn ich was gemacht habe oder wenn ich draußen einfach Sport treiben darf. Und deswegen bin ich schon immer sehr motiviert und vielleicht oder öfters ist es so, dass ich ein bisschen eingebremst werden muss vom Trainer, dass ich nicht zu viel Stunden mache, sondern lieber ein bisschen ruhiger, damit man dann wieder frisch ist.
Du hast ja jetzt den Übergang vom Jugendbereich in den Herrenbereich absolviert. Wie ist das für dich gewesen? Hast du dann auch für dich gemerkt, okay, das läuft jetzt hier ein bisschen härter ab als vorher?
Ach, eigentlich war es relativ entspannt, weil ich bin ja schon, also vor 2 Jahren bin ich ja schon im IBU-Cup gelaufen. Bei den Herren, also durfte ich schon die ersten Rennen laufen und bin ja eigentlich relativ sanft, sage ich mal, so reingeführt worden in den Herrenbereich und durfte halt mit denen mitlaufen und so. Und dann war das jetzt ja relativ flüssiger Übergang, würde ich sagen.
Also Business as usual.
Ja, eigentlich schon.
Oder gab es vielleicht dann doch mal einen Moment, wo du gedacht hast, boah, das ist alles viel zu viel. Das geht nicht, das schaffe ich nicht.
Die gibt es, glaube ich, öfter. Oder man hat öfter mal so Tiefphasen im Sport. Oder generell, oh, man schafft es alles nicht und es ist alles so hart. Und ja, das haben wir jetzt erst wieder halt...
Wahrscheinlich beim berühmten Laktattest, ne?
Ach so, ja.
Das ist manchmal viel,
beim Stufentest, klar, der ist immer...
Genau, beim Stufentest.
Ja. Ja.
Also das ist manchmal zu viel für dich.
Ja, es kommt immer darauf an, wenn man halt fit ist, dann geht es relativ leicht oder kann es auch Spaß machen. Aber wenn man vielleicht sich gerade nicht so gut fühlt, dann ist es halt richtig, richtig zart und man quält sich und denkt sich, oh, ich hab's einfach nicht drauf und die anderen sind besser und...
Wann ist das endlich vorbei?
Ja, genau.
Ja.
Was sagt eigentlich?
Ja, in dieser Kategorie, die jetzt kommt, sollen ja Weggefährten unsere Gäste zu Wort kommen, um dich noch besser kennenzulernen, Leonard. Da haben wir nämlich jemanden aus deinem Team gefragt, wie er dich beschreiben würde. Und das ist dabei herausgekommen.
Der Leo, das ist ein tollster Bursch. Deswegen kann er natürlich auch sämtliche bayerischen Kartenvarianten. Das ist auch sehr, sehr gut für uns, weil dann haben wir natürlich mehr Spaß, weil der Kerl überschätzt sich ab und an mal ein bisschen, schmiert einen blanken Zehner oder gibt ein schönes Kontra. Und dann haben wir einfach noch mehr Spaß beim Kartenspielen und einfach ein geselliger Kerl, der Leo. Und ganz wichtig für so ein Team, den brauchen wir weiterhin.
Den brauchen wir weiterhin. Die große Frage, wie viel Geld hast du schon verzockt?
Ah, es geht. Im Vorbereitungslehrgang IDRE waren es, glaube ich, so 15 Euro im Minus. Das ist relativ viel für das, dass man eigentlich um 20 Cent Beträge spielt. Aber beim Schafkopfen kann sich das sehr schnell aufsummieren. Und ja, manchmal bin ich einfach im Kopf nicht ganz so dabei oder, ja, wie gesagt, wie er gesagt hat, überschätze mich dann mal. Aber mein, das macht halt Spaß und genau.
Aber jetzt hat er ja auch gerade gesagt, den brauchen wir, den brauchen wir. Ist David Zobel auch so jemand, der dich so an die Hand genommen hat, als du bei den Großen angekommen bist?
Ja, schon. Also David ist ja ein sehr sozialer Typ und ja, ein extrovertierter Mensch, der einfach das ganze Team ein bisschen zusammenhält. Ja, der kümmert sich dann schon um die Neuen und bei mir war es jetzt auch so, also wir haben uns eigentlich schon gut verstanden im Zimmer, waren öfter auf dem Zimmer und dann, wenn man irgendwelche Fragen hat, hat man sich an ihn wenden können, das hat immer sehr gut gepasst.
Okay, du fühlst dich gut aufgehoben. Dann bin ich mal gespannt, was du dann dazu sagst.
Zweiter Punkt über den Leo. Er ist extremst trainingsfleißig. Er ist eine absolute Strava-Legende. Postet nahezu jede Einheit auf Strava, genau mit allen Kommentaren, wie die Form war, wie das Wetter war, wie die Bedingungen waren. Also immer wieder sehr erheiternd, seine Strava-Posts zum Lesen. Also da kann ich jedem nur empfehlen, folgt Leo auf Strava.
Eine Strava-Legende. Wow.
Ja, ja, also da kann ich mir eben nur anschließen. Also wer Strava hatte, kann mir gerne folgen. Ich bin einfach, ja, ich teile einfach sehr gern mein Sportlerleben und mein Training. Mache ich kein Geheimnis draus, weil ja, ich finde, jeder, der auch das gleiche trainieren mag, der darf das sehr gern machen und das würde mich sehr freuen, wenn mehr Leute mehr Sport treiben. Also ich freue mich auch immer, wenn ich Infos bekomme bei anderen, die Nutzer, die halt schreiben, wie das Training war und wo es zum Langlaufen geht, wo Skitour geht oder wo es zum Mountainbiken gute Strecken gibt und deswegen mache ich das gleiche auch gerne und hoffe, dass ich da ein paar Leuten weiterhelfen kann.
Also die Insights gibt es dann bei dir, aber trainierst du dann lieber alleine oder trainierst du auch gerne in der Gruppe? Wie ist das?
Beides. Also ich glaube, die Mischung macht es dann aus. In der Gruppe macht es halt schon richtig Spaß, gerade wenn man so ein Komplex-Training machen muss in der Arena, wenn man Intervalle machen muss, schnelles Rollern und dann eben das Schießen zusammen. Da kann man die Drucksituation üben, da kann man sich selber gegenseitig noch pushen. Das ist perfektes Training, damit man dann für die Rennen eben gerüstet ist. Aber ja, ich genieße es auch, wenn ich mal selber alleine eine Bergtour oder einen langen Lauf machen kann. Und wenn man mit seinen Gedanken allein ist, das ist dann auch schon mal ganz gut zur Abwechslung. Aber ich bin natürlich auch immer froh, wenn ich wen zum Ratschen habe oder wen habe, mit dem ich mitleiden kann. Das macht auch immer Spaß.
Klar haben wir jetzt viel aus Athletensicht über Training gesprochen, aber jetzt drehen wir die Perspektive einmal um. Wie planen eigentlich die Trainer das Ganze? Und darüber haben wir mit Axel Teichmann gesprochen, ehemaliger Top-Langläufer und heute Trainer der deutschen Langlauffrauen. Ja, Axel Teichmann ist bei mir. Axel, du bist zweimaliger Langlauf-Weltmeister. Du hast den Gesamtweltcup 2004, 2005 gewonnen. Du hast zweimal Olympiasilber geholt und mittlerweile, da trainierst du die deutschen Langläuferinnen, beschäftigst dich also fast dein ganzes Leben lang mit Training. Was ist aus deiner Sicht der größte Irrtum darüber, wie Spitzensportler eigentlich trainieren?
Ach, keine Ahnung, mit dem Thema der größte Irrtum habe ich mich nicht beschäftigt. Grundlegend das Wichtigste ist, glaube ich, immer noch irgendwo gewissen Prinzipien treu zu sein und es am Ende doch keep it simple zu halten. Also zu kompliziert, zu komplex geht meistens in die Hose.
Aber was sagst du denn Menschen, die sagen, man muss ganz, ganz viel trainieren, dann wird man auch ganz gut. Ist das so ein Irrtum?
Das kommt darauf an. Also grundlegend ja, muss man natürlich viel trainieren in der Ausdauersportart vom Belastungsumfang her, aber am Ende ist auch jeder dort individuell und es ist nicht für alle gleich. Also es gibt auch Athleten und Athletinnen, die mit deutlich weniger Training sportlich Erfolg sind, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, in der Individualität, beziehungsweise was sie am Ende vertragen oder was ihr aktueller Stand ist und wo sie dann am Ende hin möchten.
Gehen wir doch mal auf eine Personalie ein, zum Beispiel bei Friedrich Moch, da haben wir es ja gesehen, der musste eine Pause machen, weil es offenbar zu viel Training gab, zu viel trainiert wurde. Wie kann sowas auf diesem Niveau passieren?
Also grundlegend kann das immer passieren, weil es ist am Ende auch im Spitzenbereich immer eine Gratwanderung. Also man versucht da natürlich immer dann irgendwo in kleinen Details zu arbeiten, zu feilen, Dinge zu verbessern. Und wenn man dann halt auf so einem Grat geht, wie auf einem Bergrücken, dann kann es halt auch mal schnell passieren, dass man rechts oder links runterfällt, wenn man halt das ein oder andere auch nur ein Müh übertreibt oder versucht halt zu sehr ins Extrem zu ziehen.
Aber wie ist das denn? Wird da zu viel Druck aufgebaut? Also macht man sich selber als Sportler dann auch zu viel Druck? Und was ist dann zum Beispiel auch deine Aufgabe in diesem Fall?
Also grundlegend, meine persönliche Meinung, ja. Der meiste Druck, den kann man sich nur selbst machen. Den Druck von außen, den kann man grundsätzlich ausblenden. Egal, ob das jetzt Freunde, Bekannte sind oder Sponsoren oder im Verband jemand eine Erwartungshaltung hat, von wem auch immer, der größte Druck entsteht aus meiner Sicht immer bei einem selbst. Und da muss man sich natürlich dann versuchen, gewisse Mechanismen zu erarbeiten, in seiner Werkzeugbox ein paar Tools zu haben, dort in vielen Momenten auch gelassen zu sein, auf sich selbst und auf das Tun, was man dort tagtäglich im Trainingsprozess oder auch bei Wettkämpfen macht, verlassen zu können und dann entsprechend auch die nächsten Schritte gehen zu können.
Aber sind das denn auch diese Tools, die du mit denen dann erarbeitest oder wie ist das? Wie sieht konkret deine Arbeit aus?
Also konkret sind wir Trainer natürlich dazu da, die Athleten zu begleiten in dem gesamten Trainingsprozess, was relativ komplex ist. Also die Frage dort zu beantworten ist relativ lang und komplex am Ende. Also ich versuche natürlich immer irgendwo den Athleten und die Athletin dahin mit auf die Reise zu nehmen und ihnen das Warum zu erklären, warum wir gewisse Dinge im Training machen, was dann dort physiologisch oder auf anderen Wegen passiert, was dann die Folge dessen sein kann, um dann halt entsprechend in der Analyse, die man beschrieben hat, ist es ja grundlegend im Trainingsprozess immer so, man betreibt eine Analyse von einem Ist-Stand und hat irgendwo eine Zielstellung und da ist meistens irgendwo eine Lücke, also eine Gap dazwischen und diese Gap versucht man zu schließen und dazu gibt es natürlich verschiedene Prinzipien, Trainingsmethoden und so weiter, Trainingsmittel und dann versucht ich als Trainer natürlich zu erklären, okay, das wäre jetzt gut, das wäre aus meiner Sicht der Weg, den man gehen kann, um genau diese Lücke zu schließen. Und dann versuche ich natürlich, die Athleten dahingehend zu begleiten, zu beraten, zu unterstützen. Das kann mal eine Trainingseinheit sein, das kann über Wochen und Monate gehen oder im Fall, wie jetzt auch abgeschlossen mit den Olympischen Spielen in Val di Fiemme, natürlich auch über 4 Jahre in so einem Olympiazyklus passieren.
Jetzt ist ja jeder Athlet, jede Athletin nicht gleich, sondern das sind ja alles Individualisten. Also wie viel Individualität lässt du denn zu?
Also grundlegend versucht man schon, viel Individualität zuzulassen. Es gibt natürlich auch ein paar Trainingseinheiten, wo man natürlich dann versucht, immer mit allen auch ein paar Dinge zu trainieren, die unter Umständen den Wettkampfanforderungen auch geschuldet sind, dass man dort beispielsweise im Sprint natürlich versucht, intensive Trainingseinheiten Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau zu gestalten. Hilft natürlich immer motivational, wenn man nicht alleine sich jeden Tag aus dem Bett schälen muss und zum Training rausgeht, insbesondere wenn dann das Wetter mal etwas schlechter ist, sondern da hilft einem natürlich die Unterstützung von einem Trainingskameraden oder Kameradin, die einen dort auch in extensiven, langen Ausdauereinheiten begleiten, sodass das eigentlich mehr oder weniger die Aufgabe ist.
Da geht es ja so ein bisschen um Trainingsbegleitung, aber was ist zum Beispiel mit so Beispielen wie, ich hatte mich ja unter anderem auch mit Stefan Kraft unterhalten oder auch mit Katharina Schmid, die vor 2 Jahren mal so an einem Punkt waren zu sagen, okay, mache ich weiter oder höre ich auf. Stefan Kraft, der zum Beispiel 6 Wochen später erst in das Training eingestiegen ist, oder auch Katharina Schmid, die Zeit für sich dann auch bekommen hat und auch später in das Training eingestiegen ist. Also ist das etwas, was du gerne machst, also wo du gerne Gespräche zu führst, oder wie siehst du sowas?
Also grundlegend ist es, glaube ich, für mich auch wichtig, dass man mal natürlich die Athleten, Athletinnen auf Augenhöhe betreut, dass sie mit einem darüber kommunizieren und reden und man in den Austausch kommt und dann versucht man gemeinsam dort bestmögliche Lösungen zu erarbeiten. Also es ist heutzutage nicht mehr unbedingt modern, einen Trainingsplan zu schreiben und den dort mehr oder weniger als Dokument abzulegen und abarbeiten zu lassen, sondern es ist grundsätzlich ein Miteinander. Und wie gesagt, am Anfang habe ich ja schon gesagt, das Warum dahinter zu verstehen und dann entsprechend natürlich auch eine Motivation an den Tag zu legen, zu wissen, was man dort tut, warum man es tut, und dann entsprechend die nächsten Schritte geht. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass wir versuchen als Trainer den Athleten im langfristigen Leistungsaufbau natürlich auch zu erklären, warum wir diese Dinge tun, welches Training worauf abzielt. Weil wenn man dieses Wissen als Athlet hat, dann glaube ich, ist ein Grundverständnis da und man ist nicht nur da und setzt irgendwelche Häkchen an die Trainingspläne.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass dieses Training auch viel mit einem Miteinander zu tun hat. Aber trotzdem werden ja einige Sachen auch gemessen. Herzfrequenz zum Beispiel, Laktat wird gemessen. Wie datengetrieben ist denn euer Training?
Ja, auch da, das ist so ein Thema. Also bei Keep It Simple, klar, brauchen wir das ein Stück weit, Herzfrequenz. Wir brauchen auch Laktat unter Umständen. Aber mir als Trainer ist es wichtiger, ich sehe den Athleten in seinem Tun und Handeln. Ich kann ihm ein paar Fragen dabei stellen, wie es ihm geht. Ich kann das abgleichen mit meinem Bild, was ich als Trainer von außen sehe. Und kann mir natürlich dann, aus meiner Sicht dann an zweiter Stelle, über entsprechende Gadgets oder was auch immer oder Messmethoden dann noch weitere Zusatzinformationen holen. Aber an erster Stelle würde ich natürlich immer erstmal das Trainerauge setzen, beziehungsweise die Kommunikation mit dem Athleten oder der Athletin über das Gefühl und so weiter.
Gab es denn auch Momente, wo du gesagt hast, oh, zu viel Kontrolle kann auch schaden?
Also grundlegend, ich selber war noch nicht in dem Moment, aber das ist so ein bisschen wie mit irgendwelchen Ritualen oder was auch immer, wenn man zu viel dort versucht, sich der Sache anzunehmen und vergisst dann halt irgendeins, dann hat man ein schlechtes Gewissen und stellt sich als erstes die Frage, kann das jetzt noch funktionieren? Und das ist das Gleiche wie mit all diesen Gadgets, die es mittlerweile auf dem Markt gibt. Wenn ich mich dann zu sehr abhängig mache von zu vielen, dann wird es irgendwann schwierig und kritisch. Und wie gesagt, dann beginnt sich irgendwo so ein Rad zu drehen im Hinterkopf. Und wenn man was vergessen hat, dann stellt man sich als erstes die Frage, ob es denn noch funktioniert. Aus meiner Sicht ist es hilfreich, sich dort auf ein, vielleicht zwei zu konzentrieren, die auch zu nutzen, die auch dann entsprechend zu interpretieren und mit dem Trainer dann in den Austausch zu gehen. Aber nicht irgendwo anfangen, da gibt's noch eins, da gibt's noch einen, das ist jetzt fancy und so weiter. Wenn das zu viel, aus meiner Sicht zu sehr datengetrieben oder was auch immer wird, dann geht's aus meinem Gefühl heraus eher in die Hose. Und was dazu kommt, gibt's auch schon Studien, die das so ein bisschen auch beschreiben. Bevor solche Gadgets vielleicht auch gewisse Daten senden, ist oftmals der Athlet mit seinem Gefühl eher dran. So. Und wenn ein Athlet halt wirklich auch sensitiv für sowas ist und auch das sehr gut kommunizieren kann, ist unter Umständen sind diese Hilfsmittel gar nicht notwendig.
Also den Fokus nicht verlieren und vor allem auch für sich selber wissen, was brauche ich eigentlich. Blicken wir mal kurz auf deine eigene Karriere. Wenn du jetzt mit dem heutigen Trainerwissen auf deine aktive Zeit zurückschaust, was würdest du anders machen?
Das ist ganz schlimm, diese Frage. weil... Das ist immer so im Laufe des Lebens oder wie auch immer. Es gibt immer irgendwo einen Fortschritt, es gibt immer neue Erkenntnisse, neues Wissen und so weiter. Ich glaube, das Erste, was einem da einfällt, ist natürlich die Ernährung oder das Thema, wie verpflege ich mich im Training oder im Wettkampf. Also da, glaube ich, haben wir zu meiner Zeit definitiv die größten Fehler gemacht. Das ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, vielleicht nicht viel richtig gemacht, ist es vielleicht eher so aus dem Wissensstand damals verglichen mit dem heute, würde ich mich natürlich in entsprechenden Trainingseinheiten viel umfangreicher verpflegen, auch Getränke zu mir nehmen und so weiter. mit dem Wissen über, was da jetzt physiologisch passiert und was der Treibstoff am Ende auch bewirken kann, für das Training, für die Regeneration danach, beziehungsweise auch für nachfolgendes Training oder Wettkämpfe, dann ist das, glaube ich, die Stellschraube, die ich als erstes drehen würde.
Blicken wir mal auf das Hier und Jetzt. Gibt es im Weltcup aktuell Athletinnen, die völlig unkonventionell trainieren und trotzdem erfolgreich sind?
Was heißt unkonventionell? Also das beste Beispiel sind die zwei Mädels, die letzte Woche über 50 Kilometer dem Rennen mehr oder weniger Stempel aufgedrückt haben und Platz 1 und 2 belegt haben, die gezeigt haben, dass man beispielsweise auch ohne Höhentraining olympisches Gold und Silber gewinnen kann, auch auf dem längsten Kanten über 50 Kilometer und auch mit einem riesen Vorsprung. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, dass selbst die erfolgreichsten Athleten und Athletinnen unterschiedliche Wege gehen müssen oder sollten, wenn sie denn sich sportlich weiterentwickeln wollen oder am Ende auch erfolgreich sein wollen. Nicht für alle spielt das Thema eine gleichermaßen Rolle, wie man es jetzt vermutet vielleicht am Ende.
Ja, der richtig erfolgreich war jetzt vor allem auch bei den Olympischen Spielen, ist der Norweger Johannes Høslund Klæbo. Aber die Norweger, die dominieren ja seit Jahren auch diesen Sport. Ist das Trainingsphilosophie, System, Talent, Basis oder was passt da alles zusammen anscheinend?
Da passt relativ viel zusammen. Also auch das auf den Punkt zu bringen, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen der Sendung hier sprengen. Aber grundlegend hat man in Norwegen erkannt und hat, glaube ich, meines Wissens dort im Wintersport, im Langlauf angefangen, dort den Grundstein zu legen Mitte der 90er Jahre. Und hat gesagt, wir wollen jetzt als Verband, als Disziplin einen gewissen Weg gehen, eine Philosophie entwickeln. Wir entwickeln Dinge weiter, die wir vielleicht auch aus dem Ausland kennengelernt haben, gesehen haben. Wir schulen unsere Trainer. Wir versuchen dort in der Basisausbildung sehr gut zu werden. Wir versuchen im langfristigen Leistungsaufbau keine Abkürzungen zu gehen. Wir versuchen den Kindern und Jugendlichen Zeit zu geben. Wir versuchen auch dort nicht die Leistung in den Mittelpunkt zu rücken, sondern wir versuchen dort den Mensch, die Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken in dieser Ausbildung oder in dieser Zeit. Wir haben natürlich in Norwegen die besten Voraussetzungen für den Wintersport. Und was man jetzt natürlich am Ende auch sieht, sie haben es dann halt auch geschafft, in Norwegen entsprechend Transparenz und Kommunikation zu anderen Sportarten aufzubauen. Und nicht zuletzt ist man jetzt in Norwegen in vielen Ausdauersportarten mit Weltspitze bis hin mittlerweile auch zum Sommersport im Triathlon oder auch im Radsport mittlerweile. Also da findet ein sehr großer interdisziplinärer Austausch statt. Was man auch noch ein bisschen mitbekommen hat, ist so, dass diese Offenheit gegenüber der Wissenschaft sehr groß ist, man dort in einem sehr großen Austausch, einem guten Austausch steht und immer wieder bereit auch ist, in seinem eigenen Training Dinge auszuprobieren, die dann unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten beobachtet werden und dann entsprechend vielleicht auch Rückschlüsse gezogen werden. Da ist man sich nicht zu schade, über den Tellerrand zu schauen, Dinge auszuprobieren, wo man oftmals bei uns halt immer wieder so die Sätze hört, ja, das haben wir schon immer so gemacht, wir waren ja damals erfolgreich, warum soll das jetzt nicht funktionieren? Also da ist in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht worden. Und am Ende ist es natürlich auch die Motivation eines jeden einzelnen Sportlers in Norwegen, der beispielsweise jetzt im Skilanglauf unterwegs ist. Wenn ich in meinem Land gut bin, weiß ich, bin ich auch weltweit gut oder gehöre zur Weltspitze. Und das ist natürlich entsprechend große Motivation dort für nationale Wettkampfsysteme oder Skandinavien Cup, weil wenn man dort dann den Schritt geschafft hat und Richtung Weltcup, dann ist man natürlich einer der weltbesten Skilangläufer oder kann es sein und das trägt natürlich nochmal umso mehr zur Motivation bei und damit hat man natürlich auch einen sehr großen Pool an Idolen für den Nachwuchs und dann dreht sich natürlich das Rad dann entsprechend weiter, auch wenn man jetzt in jüngster Vergangenheit das ein oder andere Mal hört, dass auch dort in Skandinavien, in Norwegen ähnliche Problemfelder auftreten, vielleicht noch nicht so groß wie bei uns, was das Thema der neuen Generation angeht, mit Handynutzung, wenig Bewegung. Aber Stand jetzt haben sie wirklich das, was sie an Erfolgen ernten, vor 30 Jahren begonnen.
Ja, aber wie ist das denn für dich als Trainer? Also wenn du dann siehst, okay, da holt einer irgendwie 6 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, würdest du dann am liebsten auch manchmal zu den norwegischen Trainern gehen und sagen, könnt ihr mich nicht so das ein oder andere Geheimnis verraten?
Da muss ich gar nicht hingehen zu den Norwegern und fragen, ob sie ein Geheimnis mir verraten. Meine Erfahrung war auch schon als Sportler, ich bin auf der gleichen Skimarke gelaufen wie ein Ole Einar Bjørndalen oder ein Thomas Alsgaard. Und wenn wir für diese Skifirma unterwegs waren zum Skitesten, haben wir gemeinsam Räumlichkeiten geteilt, haben zusammen gegessen und so weiter. Und über Fragen ist jeder Norweger nach wie vor froh, wenn man ihn fragt, was tust du da, was macht ihr da? Die geben bereitwillig Auskunft. Man erwartet natürlich dann auch schon, dass man über sein eigenes Training spricht, reflektiert und so weiter. Aber da ist es definitiv nicht so, dass da jemand, kannst du mir mal dein Geheimnis verraten, sondern es ist, wenn man mit den Trainern oder Athleten ins Gespräch kommt, ist es ein offener Austausch über dieses Thema. Und das ist keine Geheimniskrämerei.
Wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, wie wird sich das Training in den nächsten 5 Jahren verändern? Wird KI eine Rolle spielen oder gibt es noch mehr Individualisierung? Wie siehst du das Thema?
Also grundlegend ja, das Thema KI, das werden wir nicht mehr aufhalten können. Das ist ähnlich wie mit den Mobiltelefonen. Das wird kommen. Es wird sicherlich unterstützend irgendwo zu diesem Trainingsprozess dazukommen. Für uns ist es, glaube ich, dann entscheidend, diese Dinge auch hier zu filtern, einzuordnen und entsprechend dann halt den Athleten dort begleiten mit diesem Thema KI. Und ansonsten sind wir natürlich nach wie vor immer noch mit dem Klimawandel und den ganzen Folgen beschäftigt und versuchen natürlich nach wie vor auch dort für uns im Trainings- und Wettkampfprozess das Optimum rauszuholen. Das heißt, man versucht irgendwo den Schneekontakt zu suchen. Es geht natürlich darum, dass wir Schneesicherungskonzepte ausbauen, dort versuchen, Trainingsmöglichkeiten zu finden, Wettkämpfe zu realisieren in Mitteleuropa mit Schneesicherungssystemen und nicht zuletzt auch versuchen, darüber dann den Nachwuchs immer noch in Schneekontakt zu bringen. Und mit dem, was wir zwischenzeitlich schon mal hatten, dem Thema Höhe, wird man sich natürlich die nächsten Jahre beschäftigen müssen, weil die Olympischen Spiele 2030 in Frankreich, Savoy oder wo das stattfinden wird, beziehungsweise 34 in Salt Lake City, wieder eine große Rolle spielt. Da wird man natürlich zum einen zur Leistungsentwicklung, auf der anderen Seite natürlich zur Vorbereitung dieser Großereignisse das Thema Höhe mit in den Trainingsalltag einfließen lassen müssen.
Leonard, Axel hat eben über die starken Langläufer Norwegens gesprochen, über den Vorsprung vor anderen Nationen. Und ja, auch im Biathlon, da nominieren die Norweger gerade bei den Männern. Wie nimmst du das wahr? Wie groß ist da die Lücke?
Ja, die Lücke ist da. Die haben uns überholt in den letzten Jahren. Und klar, das merken wir. Also die haben einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die haben eine schönere Technik, die schießen schneller, sicherer und ja, laufen halt dann auch einfach schneller. Ist einfach so und ja, klar, die haben einfach einen Vorsprung, die haben einfach mehr Kinder, die den Sport eben machen, das ist Nationalsport. Da haben die ja ganz andere Dichte, sind ganz anders aufgestellt und dann arbeiten halt die Verbände zusammen vom Langlauf, Biathlon, Kombination und die haben das da, glaube ich, das ist ein bisschen besseres Miteinander. Aber genauer kenne ich jetzt da, kenne ich mich jetzt auch nicht aus, deswegen kann ich da jetzt gar nicht viel dazu erzählen. Ja, man muss sich auf alle Fälle ein Beispiel an denen nehmen, das sind jetzt einfach gerade die Besten. Die sind mega professionell, die trainieren mega viel, sind total engagiert, fleißig und da müssen wir halt einfach auch hinkommen. Wir müssen einfach genauso professionell werden und genauso hart trainieren. Ja, einfach an uns glauben und sagen, in ein paar Jahren haben wir es wieder, dass wir auf dem gleichen Niveau sind.
Das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, man glaubt ja immer, die haben irgendwie so ein Geheimrezept. Man versucht an dieses Geheimrezept zu gehen, aber Axel sagt ja auch eigentlich, die verstecken ja gar nichts, sondern sie gehen ja relativ offen auch mit ihren Trainingsmethoden um, auch innerhalb der Trainer oder unterhalb der Trainer. Wie ist das denn bei den Athleten oder Athletinnen? Also tauscht ihr euch da auch aus? Gibt ihr euch gegenseitig Tipps? Also Strava-Legende, sagst du dann auch hier Insights, gibt's bei mir bei Strava?
Ja klar, also die haben zum Beispiel auch Strava, also zum Beispiel der Johann Olaf Botten, der lädt ja auch alles hoch und also das ist einfach brutal, was der für Umfänge trainiert und wie lange der Skirollern geht, wenn der mal 6 Stunden Skirollern geht, dann ist das nichts Besonderes für ihn und für uns wäre das...
Am Tag?
Ja, da macht er halt dann gerne mal,
6 Stunden.
Gerne mal 100 Kilometer.
Aber hintereinander oder verteilt?
Also Mittagspause wird er wahrscheinlich schon machen, aber sonst schon hintereinander am Tag, ja. Das ist dann schon brutal für uns, wäre das so eine Einheit, wo man vielleicht mal im Sommer 1-2 Mal macht und danach sind wir richtig fertig und am nächsten Tag steht er halt wieder parat und macht nochmal eine 3 Stunden Einheit oder macht Intervalle. Das ist ja, fast schon ein bisschen traurig zum Sehen, wie viel der trainiert und man selber dann eben einfach noch nicht so weit ist oder das gar nicht weiß, wie man das schaffen kann. Und klar, wenn man mit denen redet, die trainieren schon viel mehr Stunden und gehen ins Höhentrainingslager, machen Hitzetraining und das und das. Also die machen wirklich schon alles, dass gut werden. Ja, dann müssen wir uns einfach selber ja mit den Trainern eben einen gescheiten Plan aufmachen und schauen, dass wir das irgendwie toppen können.
Aber also ich stelle mir jetzt die Frage, wenn jetzt Menschen das hören und die jetzt sich nicht so im Biathlon auskennen oder im Langlauf, die dann einfach sagen, ja, aber warum macht ihr das denn nicht genauso wie der? Also dann werdet ihr ja auch erfolgreich. Also einfach so eine Schablone drüber legen. Geht das oder ist das schwierig?
Ja, so einfach ist dann auch wieder nicht. Also klar, beim Botten hat es jetzt funktioniert, aber es gibt auch andere Namen im Biathlon in Norwegen, wo die das dann auch gemacht haben, das Gleiche trainiert haben und die laufen jetzt mit dem Norweger Cup hinterher. Also denen hat das Training halt eben nicht so gut getaugt. Die sind da eher ja, ins Übertraining gekommen und können jetzt schauen, dass sie irgendwie wieder zurückkommen oder zurückfinden, da wo es schon mal waren. Also die waren schon mal besser, als jetzt mit dem ganzen Training geworden sind. Das heißt, es ist für jeden individuell und am wichtigsten ist einfach, dass man sie jetzt nicht aufarbeitet oder dass man halt dann doch irgendwie krank wird oder länger ausfällt. Das wäre halt das Schlimmste, was passieren kann. Gerade wenn man einfach die Dichte nicht hat, dass das egal ist, wenn einer wegfällt, weil 10 andere nachkommen könnten. Das könnten wir uns halt jetzt nicht erlauben. Also wir müssen schon schauen, dass wir die Leute, die wir jetzt haben, alle möglichst gut ranführen nach oben. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass einfach, ja, dass das Training und Erholung, dass das miteinander einfach noch funktioniert.
Also man kann festhalten, dass Training eine verdammt individuelle Geschichte ist, die natürlich auf einen selber dann irgendwie abgestimmt sein muss und man muss auch vor allem auf seinen eigenen Körper achten und wissen, was der auch braucht und was er vor allem nicht braucht. Und nach so viel Trainingstheorie, da wollen wir natürlich zum Abschluss etwas runterfahren. Wir kommen nämlich zum entspannten Teil, dem Après-Ski. Après-Ski. Leo, nochmal so zum Saisonabschluss in Oslo. Ist man nervös, wenn man mit den Großen auf so einer Saisonabschlussparty dann ist und mit denen so spricht? Oder wie ist das für dich?
Also nervös war ich nicht. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Klar, man ist dann viel offener oder jeder ist halt total entspannt und freut sich, dass es vorbei ist und hat natürlich Spaß auf der Party. Und ja, es ist dann einfach richtig cool, wenn man dann mit so Stars einfach tanzen kann oder ein bisschen sie unterhalten kann, ein Bier trinken kann. Das war schon richtig lustig. Immer Spaß gehabt dann.
Sind dann auch irgendwie nur Menschen, ne?
Ja, ja, total. Und auch alle total offen und lieb. Das ist schon schön im Biathlon, dass das einfach ja, so eine große Familie ist.
Weil du eben davon gesprochen hast, dass du eigentlich ganz froh bist, gerade mal so ein bisschen Pause zu haben, aber in 2 Wochen eventuell schon wieder das Fingerkribbeln haben könntest, um in die neue Saison zu starten. Wagen wir doch mal eine Prognose für die nächste Saison. Was glaubst du, wer wird Biathlon-Weltcupsieger 26-27 bei den Männern und bei den Frauen?
Gesamtweltcup?
Ja.
Bei den Männern sage ich an Chacomel und bei den Frauen, ich würde sagen, eine von den Übergs. Ich würde sagen, die Hanna Überg macht das.
Also die lassen sich nicht nochmal die Butter vom Brot holen?
Ja.
Quasi. Auf welchem Gesamtweltcup-Platz landest du denn?
Ich werde nächstes Jahr 18. Oder mach mal 20. Ich wäre natürlich auch zufrieden, wenn es der 30. Platz ist. Also ich kann jetzt, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Klar, versuche ich jetzt alles im Training und bin total motiviert. Mein erstes Ziel ist natürlich jetzt erstmal, dass ich überhaupt dabei bin im Weltcup. Dass ich durchgehend starten kann. Das ist jetzt auch nicht ganz einfach, weil man immer noch nochmal gute Konkurrenz. Da muss ich mich erstmal behaupten und dann muss natürlich alles gut durchlaufen, dann muss ich gesund bleiben und ja, alles funktionieren. Also mein Ziel ist es auf alle Fälle, dass ich konstant in die Top 30 laufe und dann schauen wir mal, was rauskommt.
Du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, wir werden das weiter beobachten und wir haben auch alles notiert, was du hier gesagt hast an der Prognose und werden dich spätestens in einem Jahr dann nochmal darauf ansprechen. Und das war's mit der letzten Folge für diesen Winter. Danke euch fürs Zuhören, fürs Feedback. Hat uns echt weitergebracht und auch für die vielen, vielen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt. Das freut uns sehr. Und Leonard, hast du vielleicht noch ein paar letzte Worte, vielleicht auch an David Zobel?
Ja, David war jetzt natürlich sehr enttäuscht, wie es jetzt ausgegangen ist, dass er in Oslo nicht starten durfte. Ja, ich kann nur sagen, soll motiviert bleiben und Hat mich sehr gefreut, die netten Nachrichten. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn ich wieder mit ihm zusammen trainieren kann, wenn wir uns zusammen gute Trainingseinheiten gönnen können und schöne Trainingslager haben. Und ja, ich freue mich einfach auf ein neues Trainingsjahr mit dem ganzen deutschen Team und schauen wir mal. Ich glaube, da kommt was ganz Gutes dabei raus.
Definitiv. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da draußen die Folge mit Leonhard Fund hören würdet. Also macht's gut, kommt gut durch den Frühling und wir hören uns dann wieder im nächsten Weltcup-Winter. Ciao.